Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Und mein Name ist Zeni Savané. Heute ist René mir wieder virtuell zugeschaltet, denn ich komme gerade von einer Reise zurück. Und ja, wir haben schon oft über die schönsten Weinregionen dieser Welt gesprochen. Dich begrüße ich jetzt heute wieder in
der wunderschönen sonnigen Südsteiermark. Wir haben den goldenen Herbst. Es ist alles da, es ist gelesen. Das Jahr, über das wir jetzt wirklich früh geredet haben, ist beendet. Das Traumaterial ist erinnern. Es schaut fantastisch aus. Und du kannst dich jetzt schon wieder freuen, dass du nicht nur Grenache trinken musst oder darfst, sondern es ist wieder alles da. Und es ist auch wieder schön, dass du gesund heimgekommen bist.
Fast.
Ja, fast. Ich meine, angeschlagen, wer im Herbst nicht verschnupft ist, der war nicht vor der Haustür draußen. Es muss ja jeder ein bisschen verschnupft sein, es hilft nichts. Aber es ist wieder schön, dass du wieder zurückgekommen bist aus dem wunderschönen Spanien. Ich meine, ja. Du bist ja Wahnsinn. Du bist ja ein Jetsetter Nummer 1. Ich bin in der wunderschönen Südsteiermark nicht gefangen, aber ich bleib da. Und
versteh
du bist
aber
nur
auch
unterwegs.
Ja, du, und es ist auch irgendwie immer alles, ja, wie soll ich sagen, Schicksal. Hier war wunderschöner, wie du sagst, Herbst, strahlend blauer Himmel, tolles Wetter. Und ich hatte Regen. Zum Glück ist das jetzt A, kein Wetterpodcast und B, kein Reisepodcast, weil ich ja sonst die Reisepodcasts auch habe, weil dann wäre das jetzt nicht so verkaufsfördernd. Nein, ich hatte tatsächlich etwas, was sehr, 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 sehr selten vorkommt, Regen. Also nachdem ich ja auch in Wien das Unwetter miterlebt habe und dann auf dem Weg zurück über Niederösterreich, Oberösterreich, dann ging es nach Spanien und ein, zwei Tage später war Regen wieder da. Deswegen könnte man jetzt sagen, oder ich gehe davon aus, es hat wirklich was mit mir zu tun, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Nein, also ich war in Spanien, genauer gesagt in Aragonien, wie wir auf Deutsch sagen, ich sag jetzt mal müssen, weil eigentlich finde ich ja den spanischen Namen Aragon 1000-mal besser. Ich bin in Madrid aber gelandet, weil es nicht wirklich gute Fluganbindungen nach Saragossa gibt. Saragossa ist da die Hauptstadt. Mhm. Und was es aber gibt, und da merkt man wieder, wo wir teilweise technisch stehen, es gibt einen hervorragenden Schnellzug, also wirklich pipifein und feilschnell von Madrid nach Saragossa. Der hatte wirklich netto Fahrzeit 1 Stunde 18 Minuten. Und das sind so, ich glaube, 300 Kilometer oder so, also das schaffen wir nicht.
Nicht einmal von der Steiermark nach Wien, da brauche ich schon 2 Stunden.
Ja, er wird es auch noch schneller schaffen. Ich glaube, der könnte in der Spitze irgendwie 375 fahren, aber das kann er natürlich nicht die ganze Zeit. Aber 300 ist er mal immer wieder phasenweise gefahren. Also es war super, wirklich richtig gut. Und ja, dann eben Aragonien zum allerersten Mal besucht und als Weinliebhaber wollte ich natürlich auch wissen, was ist da geboten, denn was ich relativ schnell mitbekommen habe, der Ebro verbindet zum Beispiel diese Region, auch Saragossa, die Hauptstadt dort, mit natürlich auch anderen bekannten Weinregionen wie Rioja. Und dann wollte ich wissen, wie verhält sich das und habe dann auch ein großes Weingut besucht.
Das finde ich richtig spannend.
War's auch.
Und das man halt, es ist nicht die Mitte Spaniens, aber es ist nordöstlich, stimmt
ja,
das?
Ja, es zählt sich zum Norden. Es ist wirklich, weil auch die Pyrenäen da noch zugehören. Das ist also eben der spanische Teil von den Pyrenäen. Da würde man sagen, ist dann das nördlichste von Aragonien. Und dann geht's runter Richtung eben Madrid. Ja, sie sagen eher Nordosten.
Es ist wirklich witzig. Aragonien ist jetzt ein Weinbaugebiet, was ich natürlich schon mal gehört und gelesen habe, aber dass ich mich nicht so richtig beschäftigt habe damit. Warum ist es so? Weil du warst es dort, du warst ja vor Ort, du hast die Weine verkostet. Aber man muss auch fairerweise sagen, ich habe jetzt auch nicht wirklich am Schirm, dass ich das schon einmal bewusst getrunken oder verkostet habe. Was sagen die in Aragonien, was sagen die am Weingut, was sind die Märkte, das würde mich interessieren. Mhm. Was ist denn sein wichtigster Markt?
Also ich glaube, das liegt erstmal daran, dass es relativ spät erst angefangen hat, wie soll ich sagen, so kommerziellen Weinbau überhaupt zu machen. Also Reben hatten sie ohne Ende oder haben sie immer noch. Also wirklich, ich glaube, du hast dir ja auch noch mal die Gesamtfläche angeschaut. Ja, genau. Also da sind immer, also es sind immer mindestens vierstellige Zahlen, wenn man über irgendwas spricht. Also kommen wir gleich noch zu, auch zu der Genossenschaft und so weiter. Also es sind einfach wahnsinnig große Flächen und man sieht entweder Olivenbäume oder man sieht Wein, vielleicht noch so das ein oder andere an Obst und Gemüse oder auch an Fruchtbäumen. Aber also es ist wirklich sehr, sehr viel Oliven, eben Olivenöl auch natürlich und extrem viel Wein. Und auch da wieder von Mönchen gegründet, da hat es angefangen. Das Kloster haben wir uns auch angeschaut von Veruela. Das ist dann quasi von Saragossa nochmal so weiter Richtung Norden, also auch schon zur Grenze von Navarra. Das kennt man vielleicht auch schon als Weintrinker dann wieder mehr. Richtig. Und dann natürlich kommt Rioja, das kennt man natürlich sowieso. Und sie waren relativ spät dran. Also da haben wahrscheinlich in anderen Weinbaugebieten mehr Pioniere schon am Marketing gearbeitet, an eben, wie du sagst, an der Vermarktung, verschiedene Exportmärkte und so weiter. Und da war man in Aragonien eher wahrscheinlich noch klein strukturiert. Und eben diese Genossenschaft Borsao, bei der ich dann war, die jetzt sehr bekannt ist, sehr zugängliche Weine, bekannt für gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eher auch nicht im hochpreisigen Segment, kann man ganz offen sagen, die haben sich selber erst 1958 gegründet.
Okay. Und also ist das noch gar nicht so eine Tradition dahinter?
Na, da sind ganz viele kleine Familienweingüter, also wirklich Winzer sieht man da auch rumfahren und alles, aber die liefern dann an. Also dass das wirklich vermarktet wurde richtig, das ist jetzt erst eigentlich, kann man sagen. Das hat ganz, ganz, ja, ganz langsam begonnen, ganz spät begonnen und vorher scheinen sie vor allem den lokalen Bedarf gedeckt zu haben. Weil ich meine, wird ja gern Wein getrunken.
Also der lokale Bedarf, ich mache jetzt ein paar, mein Lieblingswort zurzeit, Key Facts. Das Anbaugebiet hat 33.700 Hektar. Die Weinerzeugung ist knapp über 1,2 Millionen Hektoliter. Das heißt, für den lokalen Bedarf, da müssen schon Gastgeber trinken.
Ja, jetzt mittlerweile. Jetzt. Ja.
Was auch spannend ist, dass die klimatischen Bedingungen, da ja kein Meer in der Nähe ist, ist da mediterran kontinentales Klima und der Sommer ist relativ heiß und trocken. Das heißt, du hast wirklich ein fantastisches, also du bist der Regenengel.
Mich fanden sie auch, als ich das gesagt habe, dass es vielleicht an mir liegt, fanden sie gut, weil sie natürlich gesagt haben, ja, hervorragend, wir brauchen den Regen, es ist wirklich perfekt. Und sie waren auch, also natürlich, es waren jetzt da in dem Fall, muss man ja sagen, keine Überschwemmungen, also es war schon Regen, aber es hat alles gepasst, der Boden konnte das aufnehmen und sie hatten zwei Tage vorher erst mit der Lese begonnen. Also das muss man auch mal überlegen, wenn wir immer sagen, es wird alles heißer und die Lese wird immer früher. 2023 war das auch so. Da haben sie früher angefangen. Also es war ein sehr heißes und sehr trockenes Jahr. Dieses Jahr ist es so, sie haben also zwei Tage vorher angefangen, also Mitte September, was wird das dann so gewesen sein, der 17. oder sowas, haben sie dann erst angefangen, haben aufgrund des Regen dann pausiert und machen dann weiter und lesen auch aufgrund der Größe und so viel länger, als wir das jetzt zum Beispiel letztens von der Südsteiermark oder so gehört haben, die teilweise in zwei Wochen fertig sind. Und sie fanden den Regen toll.
Ja, das glaube ich. Zwei Sachen, du kannst dich selber marketingtechnisch perfekt verkaufen. Sie sollen die anrufen, wenn sie einen Regen brauchen. Oder, und zweitens, hast du das gesehen, lesen die per Hand oder Maschine?
Beides. Das müssen sie. Und das finde ich auch, eben, da merkt man wieder, wie wir ihnen teilweise Unrecht tun, weil wir immer denken, ja, Größe, Größe, Größe und alles maschinell und tralala und Riesenproduktionen. Das stimmt. Ich habe mir ja auch dann die Abfüllanlage angeschaut und ich muss sagen, ich war sprachlos. Habe ich noch nie gesehen. Es ist einfach, also unfassbar. Das ist Wahnsinn. Aber ja, auch sie haben die Lagen, bei denen sie halt eben besonders darauf achten, wo es um die Qualität geht, wo es auch Tradition hat, mit der Hand zu lesen und so weiter. Und es sind über 370 einzelne Winzerfamilien, die da anliefern. Und da ist es, da gibt es auch Unterschiede, natürlich auch in der Qualität und im Zugang und so weiter. Und deswegen haben sie beides, Hand- und maschinelle Lese, und das ist ihnen sehr wichtig.
Ja, weil die haben ja eigentlich sehr viel Buscherziehung. Also ja, das heißt,
das siehst du auch, das ist schön, das sieht schön aus.
Ja, aber nur wie, ich habe das noch nicht gesehen, wie kannst du bei einer Buscherziehung mit der Maschine lesen, hast du
nicht,
das gesehen?
Also nicht.
Gar nicht, das geht ja nicht.
Also ich habe keine gesehen, die, bei denen das machbar ist und auch früher nicht, wenn ich in Spanien unterwegs war.
Dort sage ich, also wenn ich denke, wenn du an der Rhone bist und du hast diese Buscherziehung, das muss mit der Hand gelesen werden. Also ich hätte noch keine, vielleicht... Alle Zuhörer, bitte sofort melden, falls
kann
es eine...
Kann sein, wird alles geben. Es gibt vielleicht für alles mittlerweile eine Maschine.
Genau, aber ich hätte jetzt für diese Buscherziehung auch noch keine Maschine gesehen. Deswegen finde ich das einfach richtig cool. Und das ganze Gebiet, ich meine, das ist ein spannendes Gebiet. Was ist die Aussage von den Winzern selber? Wo soll die Reise hingehen?
Ja, also auch Themen, die wir natürlich jetzt schon ganz oft behandelt haben. Also zum einen muss man sich an die Klimaveränderung ein bisschen anpassen. Also du hast ja auch schon gesagt, da ist kein Meer. Aber dafür haben sie relativ hohe Berge. Und zwar nicht nur im absoluten Norden mit den Pyrenäen, sondern immer auch mal so einen größeren Berg, der wirklich dann ja Wolken auch mal abhalten kann. Morgens kann ein bisschen was vom Nebel und so weiter kommen. Also sie haben... Eine sehr gute klimatische Bedingung, haben sie gesagt. Also es kommt ihnen alles zugute, auch der Ebro und so weiter. Sie sind sehr happy, aber sie wissen natürlich auch, dass Regen grundsätzlich einmal weniger wird und dass es heißer wird. Aber sie sagen, dass ihre Trauben und ihre Böden das sehr, sehr gut können. Also sie haben eigentlich, dadurch, dass sie sich vielleicht immer schon mit der Grenache-Traube, da kommen wir noch zu, das heißt dort dann Garnacha, die scheint perfekt zu sein dafür. Und damit sind sie natürlich happy, dass sie wissen, sie sind für die Zukunft auch gut aufgestellt. Und dann, was jetzt die Qualität angeht, also ja, sie haben natürlich auch Syrah, zum Glück auch Syrah und andere Rebsorten. In Spanien darf ja auch immer mal wieder der Tempranillo nicht fehlen. Aber es ist schon so, dass sie wissen, sie sind da, sie werden schauen natürlich, dass sie mit den Rebsorten arbeiten werden, die tief in den Boden reingehen und so weiter und so fort. Und sie wollen natürlich auch in der Qualitätsstufe weiter hoch, weil der Kunde das auch annimmt. Es geht nicht mehr nur um die leicht zugänglichen, sondern auch mal wirklich um qualitativ hochwertigere Weine, um gereifte Weine und das Thema Bio. Also tatsächlich, selbst in so einer Struktur, jetzt eben bei Borsau, bei der großen Genossenschaft, bei der wir waren, gibt es das Thema Umstellung und gibt es jetzt dann auch den ersten Bio-Wein, der jetzt gerade das dann erst zum ersten Mal aufs Etikett bekommen darf. Also die Umstellung da in den Lagen hat schon stattgefunden. Und das wissen Sie, dass das A wichtig ist. Sie sagen aber auch, dadurch, dass Sie mit über 370 Winzern zusammenarbeiten, es gibt immer mal den einen oder anderen, der schon längst so arbeitet. Das weißt du, das haben wir auch schon häufiger gehört. Aber absolut keine Lust hat, dass da jemand ständig vorbeikommt oder er irgendwas aufschreiben muss.
Ja, das passt ja. Aber du weißt schon, dass das Regen für Bionet förderlich ist, gell?
Natürlich nicht.
Peronospora ist halt deswegen schön zu
Hause. Aber sie haben so viel ja nicht, außer wenn ich da bin.
Außer wie du da bist. Was ist auch noch spannend ist, die haben ja wirklich tolle Böden. Weil wennst du, es gibt ja nicht nur das eine Gebiet, wir haben ja dann noch...
Du meinst das Campo de Borja, wo ich jetzt war, ja?
Genau, bitte mir verzeihen, dass die Aussprache nicht die spanischste ist aller Zeiten. Ich weiß auch nicht, ob es Calatayud heißt oder nicht. Es gibt noch Calatayud, Borja und Somontano. Und in Calatayud haben wir viel Schieferböden. Dann in Borja, wo du gesagt hast, ist viel Lehmboden.
Genau, und ich habe auch ein bisschen Sand immer noch gesehen.
Ja, muss ich ein bisschen Sand, genau. Und Somontano ist alles ein bisschen eine Mischung Schiefer-Lehm.
Habe ich recht häufig Weine gesehen in Bodegas und so. Da werde ich mich in Zukunft mehr mit beschäftigen. Da kommt wohl einiges her. Und auch wahrscheinlich wieder in der ganzen Qualitätspyramide von unten bis oben. Scheint es zu sein.
Und was halt spannend ist, man, das ist dein, eigentlich für dich, der heilige Gral. 87% ist ausschließlich Rotwein.
Ja,
es gibt absolut. Noch ein bisschen was an Weißwein.
Und Rosé.
Mittlerweile Rosé, so richtig. Macabeo, Grenache Blanc, Chardonnay, Tramina und Malvasia eben als Weißwein und ein bisschen Schaumwein wird es natürlich auch geben.
Natürlich, Cava, natürlich.
Cava ist natürlich fantastisch.
Ja, aber zum Beispiel jetzt Borsau, die Genossenschaft, machen gar keinen Schaumwein. kein Cava. Und das ist auch interessant. Also die haben so viele Trauben, also so viel Material, aber den Markt, sagen sie, machen sie nicht. Sie machen Stillwein. Zack, fertig. Also es ist auch interessant, dass man das einfach heute noch so sagt. Nein, machen wir nicht.
Ja, aber du hast Katalonien nebenbei und da ist halt Stillwein, also da ist halt Cava schon, weißt du, vorwiegend, und wenn du halt andere Sachen magst, passt auch. Ja. Du musst immer wissen, was du verkaufst.
Ja, also ich fand es sehr, sehr konsequent. Und auch, man hatte auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 36 verschiedene Weine machen, sondern sie konzentrieren 35. sich da.
Sie machen doch nur 35.
Nein. Also es war wirklich sehr konzentriert. Und ja, wenn man eben, wie du gesagt hast, ich weiß es auch immer, da muss ich zugeben, auch nicht genau, ob es Calatayud oder wie genau das ausgesprochen wird, aber das sind dann schon so Regionen, die man auch in den Supermärkten findet. Muss man einfach wirklich zugeben. Also ich weiß das aus dem Hofer teilweise, aus dem Lidl und so. Also da kommen schon auch wirklich die Weine, die Tischweine her für die Masse. Und dann ist ja noch eine Region in Aragon oder Aragonien, und zwar Carignana. Das war mir in letzter Zeit ganz häufig auch begegnet, wenn man mal auf günstige spanische Weine geschaut hat. Ja, woran liegt das? Wir kriegen natürlich das, was in Massen verfügbar ist, aber es gibt überall auch immer eine Speerspitze. Und ich durfte ja lernen, und da haben wir vorhin im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass es etwas gibt, was ich nicht kannte. Ich kannte natürlich, wenn ich wollte, dass er lange gelagert ist, Gran Reserva, egal in welcher Region in Spanien. Aber dass es eben diese Vino de Pago gibt, das wusste ich nicht. Und die kriegst du auch aus so einem, ich sag jetzt einmal, Massenweinbaugebiet, auch mal was, wo du vielleicht, wenn du sagst, ah, ich weiß, das ist so meine Richtung, nachgehen könntest, so ein bisschen so ein Ortswein, oder wie sagst du?
Ja, man muss ja fairerweise sagen, es wird natürlich nicht nur Massenweine dort geben.
Natürlich nicht.
Es gibt sicher kleine Winzer, die fantastische Weine machen. Also ich glaube, wenn man sich da ein bisschen mehr beschäftigt, findet man auch kleine Betriebe, die biologisch arbeiten, die
absolut,
richtig,
ich hab,
die
ich
richtig
schon
coole Geschichten machen.
Gefunden.
Ja, siehst du es, perfekt.
Ja, ja.
Also das Gebiet ist sicher zum Erforschen, weil es hört sich richtig spannend an mit den Böden, mit den klimatischen.
Ja, genau. Meiner Meinung nach.
Und du hast ja vom Rotwein her ist natürlich Grenache die Nummer eins, aber dann hast du auch Tempranillo, Mazzuello, Parellada. Also du hast schon richtig coole Rebsorten, spanische Rebsorten. Und natürlich, wenn du willst, international Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah gibt es natürlich auch dort, was auch wahrscheinlich richtig, richtig spannend ist.
Ja, das ist schon spannend.
Genau.
Also kann man nicht anders sagen.
Also ich bin gespannt. Ich werde das viel mehr jetzt verkosten. Ich werde jetzt bei der nächsten Ausflügen einmal mehr drauf schauen, dass ich diese Weine bekomme. Ganz kurz zu Vino de Pago. Das gibt's nur, das ist, das Sie leider mal gehört haben. Ich habe das selber erst nachlesen müssen. Seit im Jahr 2003 ist diese Qualitätsstufe eingefügt worden. Und es muss eine Monopolstellung sein von einem Betrieb. Und aus dieser einen Lage oder einen Herkunft, was diesem Betrieb gehört, müssen die Trauben kommen und dann wird es eben ein Vino de Pago. Es ist eigentlich ein Lagen, also wenn du es runterbrichst, ein Lagenwein, oder da tut alles ein bisschen größer, ist wahrscheinlich ein Gebietswein.
Ja, und das erinnert mich sehr, ja genau, eher so in die Richtung. Und das erinnert mich aber sehr an die Sache, die wir im Chianti auch für uns neu entdeckt hatten, wo man quasi sagt, wenn eine Gran Selezione in dem Fall dann auch noch in einer, ich sag jetzt mal, bestimmten Lage, das kann aber auch wirklich dann quasi der ganze Hügel sein, dann ist das eine neue Stufe, die man einzieht. Also man gibt schon mehr jetzt mittlerweile den Konsumenten oder auch den Weinbauern die Möglichkeit zu sagen, du machst hier was sich nochmal irgendwie abgrenzt und oder hervorhebt in der Qualitätsstufe und ist für mich eine Alternative, auch mal nicht immer nur auf Gran Reserva zu schauen. Das hatte ich früher dann immer, auch manchmal muss ich sagen, ganz oft auch aus reiner Verzweiflung, weil ich halt einfach so dass den Top-Wein haben wollte. Und dann weiß man aber natürlich, dass es viel länger im Fass war. Was ich ja, und das wissen wir ja, ist ja mein Geschmack, trifft es ja auch in der Regel. Aber jetzt kann ich halt eben auf viele andere Sachen schauen. Ich schaue auf Bio, ich schaue aber auch auf Volumensprozent. Lass uns doch mal kurz eben das Thema Bio. Wenn du jetzt eben hörst von so einem, von so einer Genossenschaft, und wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie groß überhaupt alles da ist. Alles ist immer mindestens irgendwie vierstellig an Hektaren und so. Und dass sie aber auch Bio haben. Und wir haben vorhin gesagt, der erste kommt dann auch zertifiziert auf den Markt und so weiter. Dann denkst du doch, aber das sind so, weiß ich nicht, 20 Hektar, 40 Hektar oder irgendwie sowas. Und in Wahrheit sind es aber selbst bei denen 100 Hektar. Weißt du, was ich meine?
Reden wir jetzt von Campo de Borja?
Nee, in dem Fall ist Borsao, nur diese eine Genossenschaft.
Okay.
Selbst die haben schon 100 und wollen noch mehr. Also ich denke, der Trend geht schon weiter.
Das ist alles, schau, alles ist super, wenn sie die alle miteinander zusammenreden und es schaffen könnten, dass alle Betriebe auf einen Nenner kommen, dann finde ich das richtig cool.
Und wenn welche nicht, dann bei einer Genossenschaft dann halt nicht. Dann gibt es halt auch welche, die das dann wahrscheinlich nicht haben werden.
96%, das ist jetzt auch eine tolle Geschichte, 96% der gesamten Produktion von Campo de Borja wird von Genossenschaften gemacht, gell?
Genau.
Und also es gibt Borsau dort 1653, Traubenproduzenten. Dass du von denen alle erwartest, dass die Bio sind, kann man nicht vorstellen. Aber am Ende des Tages, alles, was in diese Richtung hin passiert, finde ich sehr gut. Du hast aber eins schon richtig angesprochen, das Thema zertifizieren lassen, gell?
Ja.
Da müsste ich selber mit den Leuten unten reden, weil es mich interessieren würde, wie einfach es ist, biologisch zu arbeiten und wie wichtig es dann überhaupt ist, sich zu zertifizieren zu lassen. Weil wenn du seit Ewigkeiten schon so arbeitest, wie du eh gesagt hast, da gibt es ein paar Betriebe, die seit Ewigkeiten so arbeiten, aber sich einfach nur nicht in diese Schachtel eingeben lassen wollen, dann finde ich das auch sehr gut. Weil es gibt auch in Rioja sehr viele Betriebe, die biologisch arbeiten, aber halt nicht zertifiziert sind.
Genau, das haben sie auch so berichtet. Also sie haben halt auch eben dann wieder das in einem Zusammenhang mit dem, wie man immer schon, wie du gesagt hast, traditionell arbeitet. Die Grenache-Traube, die ist sehr genügsam, die braucht nicht viel Wasser. Also dann hat man auch schon mal nicht dieses Thema, was macht man eventuell mit künstlicher Bewässerung, was ist da jetzt, ich sag mal, industrialisiert oder sowas in der ganzen Produktion. Und der Boden ist recht günstig und sie haben mir eine Sache versucht zu erklären, die ich nicht hundertprozentig verstanden habe, wie sie auch verhindern, dass sie spritzen, nämlich durch Pheromonen, dass eigentlich alles weibliche Pheromone sind, aber dadurch, dass sie mit männlichen arbeiten, verwirren sie irgendwie die Insekten oder das ganze keine Ahnung, und dadurch haben sie weniger Schädlinge. Ich weiß es nicht.
Das ist absolut.
Also, I have no Ahnung. Kann ich
aber ganz das ist ganz sagen. Das darf ich dir gleich wieder mal aufklären.
Okay.
Das ist wirklich einfach. Da geht es um verschiedene Milbenarten, die einfach durch Pheromone verwirrt werden und dann einfach nicht zum Stock kommen. Aber das hat aber nichts mit Peronospora oder Oidium zu tun, also echt nur falschen Mehltau, also mit Pilzkrankheiten. Da geht es eher darum, dass eben diese ganzen Tiere durch die Pheromone einfach verwirrt werden und dann einfach nicht zum Stock zubekommen. Aber es geht ja auch immer sehr viel um das Thema Peronospora und Oidium. Feucht ist es ja nicht wirklich, und deswegen ist das Thema Oidium wahrscheinlich eine Thematik, und man muss halt dann wirklich mal rausfinden, wenn man tiefer in die Materie geht, auch in der Bewirtschaftung von den Weingärten, wie einfach oder wie schwer es wäre, biologisch zu arbeiten, und wie der Wille halt ist, und dann,
wie gesagt, also wenn es 100 Hektar schon können, dann scheint es ja einen Weg zu geben. Und ich glaube, dass sie auch tatsächlich, weil sie sehr viel exportieren, und wir wissen, dass das auch ein Trend ist in vielen Exportmärkten, dass es alleine schon, also was haben wir schon gehört, dass Winzer einfach nur bio zertifiziert werden und dann die Händler unverkostet diese Weine kaufen, einfach nur, weil sie wissen, sie sind biozertifiziert. Und wenn das ein Trend ist, dann wird sich auch eine Region wie Campo de Borja oder Genossenschaften wie Borsao mit den einzelnen Winzern dahingehend auseinandersetzen müssen. Da kommt offensichtlich ein Kundendruck, der das fördert. Und für mich, ich habe beides verkostet in dem Fall, und ich muss sagen, bei den Weinen aus Spanien oder eben in dem Fall aus Aragonien, die ich verkostet habe, sowohl bio als auch normal, ging es mir am nächsten Tag gut. Das ist für mich ja immer das Allerwichtigste. Für die Natur wäre natürlich das Thema Bio besser. Aber weil wir ganz oft im Podcast darüber sprechen, wann geht es einem gut und wie ist es im Sommer und wie ist es, wenn es heiß ist. Und du erinnerst dich letztens noch, wo wir beide merken, wir haben da unterschiedliche Approaches oder Zugänge. Du bist natürlich der Sommelier, der Experte, du bist am Gast. Ich bin nur ein ganz einfacher Weinkonsument. Und ich bin dann in Spanien und ich schaue mir wirklich jede Flasche von hinten nochmal an und sehe, das Minimum von den Weinen, die mir gefallen, ist ganz selten 14, meistens 14,5 Volumensprozent. Und man denkt, es wird weniger wegen des Trends, über den wir ja hier im Podcast ganz offen gesprochen haben. Und ich merke in Spanien wieder, ist hier nicht angekommen, weil 15 war keine Seltenheit. Keine Seltenheit.
Weil es eben warm ist. Die kennen halt nichts, das ist immer dasselbe, die können halt nichts dafür, wenn das Traum, also wenn es so warm ist und du hast einfach ein reifes Traummaterial, früher lesen ist halt immer schwierig, weil es halt unharmonisch wird und einfach nicht in der Balance ist. Und dann hast du einfach diese hohen Zuckergrade und Zucker, wie gesagt, ist gleich Alkohol. Wenn der Wein nicht alkoholisch schmeckt, oder wenn du nicht diese brandigen Geschmäcker drinnen hast und wenn es doch irgendwie harmonisch ist, dann finde ich das schon alles okay. Aber wenn es dann alkoholisch wird, dann wird es mühsam.
Na, ich finde es ja sehr harmonisch. Klar, es gibt immer Unterschiede. Ich finde es sehr harmonisch. Teilweise wird es wahrscheinlich durch den Fasseinsatz gelöst. Auch da sind große Gebinde ja auch wieder, durch die Größe dieser Weingüter und so sind es ja auch große Gebinde, mit denen man dann arbeitet. Trotzdem auch mit Stahltank, lange Flaschenlagerung dann auch noch. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber tatsächlich die 15 hätte ich nicht rausgeschmeckt oder gerochen schon direkt im Glas. Und auch da wieder vielleicht jetzt mal zur Grenache-Traube nochmal, zum Garnacha. Vielleicht ist die das einfach auch, die halt sowohl in Blends, also Cuvées, als auch reinsortig da so mit reinspielt. Und deswegen ergibt sich das. Wie du sagst, sie lesen ja auch wirklich spät. Wenn wir hören, bei uns fängt alles früh an und sie sagen, sie fangen jetzt an und werden wahrscheinlich bis November lesen. Ja, klar, ist dann da auch einiges drin.
Ja, aber Grenache oder Garnacha kommt ja auch in sehr vielen wärmeren Gebieten vor. Da ist ja nicht nur Spanien, sondern du bist auch an der Rhone. Du bist auch in Amerika drüben, also in Kalifornien gibt's ja auch, also Krankli macht ja fantastische Grenache auch. Und Grenache fühlt sich schon wohl in wärmeren Gebieten. Und wenn man die Historie anschaut, wo jetzt die Grenache wirklich herkommt, wahrscheinlich kommt es aus Spanien.
Also Sie sagen wirklich, es ist, und du wirst nochmal erklären, wie der Fachbegriff heißt. Sie sagen, ja, jeder denkt, sie kommt aus Frankreich, weil sie da natürlich so groß geworden ist, so bekannt in den großen Weinen drin. Es steht einfach dafür, aber sie sagen, ja gut, es ist letztendlich, so weit ist es dann auch nicht weg. Sie kommt von Ihnen. Sie sagen wirklich, die ist hier von uns. Die ist aus Aragonien. Das ist unsere wichtigste Traube. Das ist Identität. Und es ist auch bewiesen.
Ja, finde ich super.
Wie heißt das, wie man das nachweist?
Ampiologie. Das ist eben die Rebkunde. Aber vom 12. bis zum 16. Jahrhundert hat es ja das Königreich Aragon gegeben. Und das Königreich Aragon war ja nicht einmal so klar. Das ist ja gegangen von Spanien über Südfrankreich bis nach Sizilien. Und ich finde, es wird schon passen, dass in Spanien dann die Rebsorte geboren wurde. Aber sie ist halt überall zu Hause, wo es ein Zacken wärmer ist, weil sie halt, wie gesagt, dort richtig wohlfühlt, damit sie eben ausreifen kann. Und mit dieser Buscherziehung, wie gesagt, an der südlichen Rhone dann in Spanien und wie gesagt, in Kalifornien gibt es das auch, da funktioniert das schon richtig gut. Sie ist natürlich als Verschnittpartner super und oder auch solo fantastisch. Ich trinke es richtig gern, weil sie immer ein bisschen, sie hat einen schönen Charakter auch immer. Du hast diese Würzigkeit drinnen, du hast schon, das ist immer mehr Wein, also es wird selten bis noch nie einen schlanken Wein getrunken, also einen 12,5% schlanken Wein von dieser Rebsorte, aber das hat Ausdruck, das hat eine gewisse Kraft dahinter, das ist wie so ein Rennpferd, der braucht, das ist schon ein bisschen was Wildes, der galoppiert schon nach vor und ich trinke es richtig, richtig gern.
Ja, Ich auch, ist mir auch wieder aufgefallen. Und es ist auch nicht so schwer zu bekommen. Du hast gesagt, erstmal wird es in vielen Regionen angebaut, aber es wird eben auch exportiert, sodass ich zum Beispiel diese Weine von Borsau, da gibt es den Tres Picos, das ist so der bekannteste. Das ist aber auch, ich sag jetzt mal, das ist so ein Einstiegswein. Den kriegt man überall, das ist ein Exportschlager. Da wird man jetzt auch nicht arm, wenn man den kauft. Ja, den kann man mal mit Freunden trinken. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle irgendwie den okay finden, den gut finden, die ist schon groß, die Wahrscheinlichkeit. Und dann gibt's natürlich noch ganz, ganz andere Sachen. Aber ja, den exportieren sie halt, weil du das auch noch gefragt hast, das bin ich dir noch schuldig, in die USA, nach Kanada, ganz viel Asien. Da müssen wir uns auch immer mehr mit beschäftigen, dass je mehr Wein dort getrunken wird, desto mehr wird da auch hingehen. Und natürlich auch Europa. Also den kriegst du auch bei uns. Und deswegen, es ist, man kann da dran kommen. Ich fand es immer früher schwierig, an gute spanische Weine zu bekommen. Oder wenn, dann gab es immer das Gleiche. Und ja, muss man sich halt an den einen oder anderen Spezialisten wenden oder wirklich hinfahren, wenn man dann mal das haben will, was es nicht im Supermarkt oder beim Handel gibt.
Ja, da muss ich fairerweise sagen, da kann man den Supermarkt und Handel schon fast ein bisschen streichen, weil es gibt sehr, sehr viele tolle Weinhändler.
Händler, genau.
Die alle ein spanisches Repertoire haben, das richtig gut ist. Und egal welcher Händler das ist, Spanien ist nicht unwichtig. Vor allem, man, natürlich ist das Rioja sicher immer eines der bekannteren Gebiete, aber dann hast du natürlich auch das Priorat. Und da gibt es so viele verschiedene tolle Weine in Spanien, die nicht immer von Masse kommen müssen, die nicht immer nur einfach sein müssen, sondern die können richtig, richtig gut sein. Also ich liebe Spanien und ich trinke es richtig gern, auch Weißweine.
Das ist natürlich in gewissen Regionen auch jetzt mega und mega Trend auch. Da müssen wir dann auch nochmal eine Folge
unbedingt
machen. Weil das ist wirklich mega spannend. Und da kenne ich selbst ich mich nicht genug aus, weil ich habe es echt gemerkt, mir wurde ja auch immer beides angeboten und ich habe aber wieder die Tendenz zum Rotwein. Ich habe diese Liebe wieder wirklich voll für mich entdeckt. Ist aber auch schön so. Und ich muss auch wirklich sagen, für mich ist es wichtig. Und wie gesagt, im Supermarkt, da hast du recht, findet man eigentlich nichts, was wirklich so ist, dass man eine große Freude dran hat. Aber das ist dann auch nochmal wichtig, wenn man jetzt im Restaurant oder wo auch immer schaut, dann haben wir noch eine, ich sag mal, Bezeichnung unterschlagen, die ich auch nochmal neu für mich lernen musste. Was ist denn quasi der Tischwein oder ich sag jetzt einmal der Landwein? Das ist, du hast einen anderen Begriff gehabt und ich kenne jetzt wieder IGP.
Ja, der Vino della Terra. Der Vino della Terra ist, wenn man so will, der VDP, also der Landwein. Und bei dem müssen einfach nur 60% eines Weines muss aus der genannten Region stammen. Das ist einfach der Landwein.
Wie viel Prozent?
60, aha. Ja. Also das heißt, du kannst eigentlich, wenn 60% aus einem Gebiet kommen, kannst du 40% von was anderem dazu schneiden. Das heißt, wenn du ein warmes Gebiet hast, nimmst du ein kühles Gebiet, magst dann so ein Medium-Wein, wie auch immer. Es ist ein Tisch- und Tafelwein. Und das wäre eben bei mir der Vino della Terra. Und wie sagst du dazu?
IGP. Steht IGP. Auch meistens auf den Flaschen dann. IGP. Und ist aber auch wieder, und das weißt du auch, je nach Winzer, kann das aber auch der Topwein sein, weil der eben
nirgends
noch woanders, passt. Weil er nirgendwo reinpasst. Also wenn man IGP und dann, ich sag mal, hochpreisiger findet, dann ist das was. Das habe ich jetzt verstanden, weil es ist, sonst würde das von der Logik her nicht zusammenpassen. Sonst würde er ja was anderes damit machen.
Genau. Aber das ist wie immer und überall, alles, was nicht in ein Register oder in ein Kataster nicht passt, ist dann eben Tisch- und Tafelwein. Hast aber nicht. Natürlich ist es oft, man braucht sich den Preis anschauen. Wenn er 5 Euro kostet, dann wird er kein hochwertiger sein. Wenn er 500 kostet, dann wird es wahrscheinlich schon was richtig gut sein. Aber natürlich hat dann jeder seine eigenen Geschichten, was halt wahrscheinlich eine Rebsorte oder irgendwas ist, was er nicht reinpasst. Genau.
Ja, super spannend und wir merken auch, wir müssen da auf jeden Fall nochmal hin, immer zwischendurch, jetzt gerade ist ja noch sehr viel zu tun bei den Weinbauern in Österreich und deswegen jetzt dieser Ausflug nach Spanien, aber ich bin dann auch schon sehr gespannt, wenn es weitergeht, wir hoffen in der nächsten Woche ist es dann schon wieder etwas ruhiger und wir können zum Beispiel mit Winzern aus der Südsteiermark aufnehmen und hören, was da so los ist und was gerade in den Keller gekommen ist, freue ich mich schon sehr drauf. Und bis dahin bleibt mir wieder nur zu sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören.
Alles Liebe und wie gesagt, trinkt's was Gescheites. Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder hören. Und behaltet Spanien auf dem Schirm auch. Das ist richtig, richtig spannend. Alles Gracias. Liebe.